Ich habe eine Frage. Ich weiß, darüber spricht man eigentlich nicht. Vor allem nicht von der Kanzel. Ich mache es trotzdem. Ich wollte dich fragen, sollst auch dir selber beantworten. Hast du schöne Füße? Unverschämte Frage, ja. Für manche vielleicht auch unangenehm. Bloß nicht rot werden, ja. Manche Damen denken vielleicht jetzt, also Männer, es ist nicht reine Frauensache. Also rein äußerlich gesehen habe ich keine schönen Füße. Also es gibt ja allerhand von Füßen. Also es gibt Plattfuß, Hohlfuß, Knickfuß, Klumpfuß. Also dann wird es richtig unangenehm, ne? Hornhautfuß, Pilzfuß, Käsefuß. Also heute Nachmittag, in den nächsten paar Minuten, will ich mit euch über Füße reden. Jeder soll es wissen, ist ja das Thema heute. Ein paar Tipps für schöne Füße heute Nachmittag. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, dann schlag sie auf. Und zum Hören auf das Wort Gottes würde ich bitten, dass wir uns dazu erheben, wenn es möglich ist. Wir hören zwei Bibelstellen, einmal aus dem Propheten Jesaja und dann aus dem Römerbrief. Jesaja Kapitel 52, Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Friedenboten, die der Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die das sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und Römer Kapitel 10, etwas größerer Abschnitt von Vers 8b bis Vers 17. Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die da Gutes verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Nehmen bitte Platz. Das Thema ist ja, jeder soll es wissen. Und um unserem Thema etwas gerecht zu werden, möchte ich folgende drei Fragen in den Raum stellen und versuchen, auf sie einzugehen. Was soll jeder wissen? Also die Frage nach dem Es. Zweitens, woher weiß ich es, ob er oder sie es schon weiß? Also die Frage nach dem Wissen. Und drittens, wie erreichen wir denn jeden? Die Frage nicht nur nach der Methode. Und nun zur ersten Frage. Was soll denn jeder wissen? die Frage nach dem Es. In unserem ersten Bibeltext, den wir gehört haben aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52, wird ein Bote beschrieben. Übrigens im hebräischen Urtext, das Wort Bote wird nicht benutzt. Da liegt die Elberfelder nahe dem, oder ist etwas wortgenauer, da wird das Pronomen dessen verwendet. Aber es gibt keine Botschaft ohne den Boden, ohne denjenigen, der als Messenger, der unterwegs ist und eine Botschaft ausrichtet. Was waren das für welche Leute denn? Und wenn wir das etwas bildhaft vor Augen haben möchten, dann müssten wir eigentlich im zweiten Buch Samuel nachschauen, Kapitel 18. Da wird ja geschildert, wie einer von Davids Söhne, Absalom, einen Putsch anzettelt und versucht, David vom Thron zu stürzen. David flüchtet und befindet sich etwas weiter entfernt. Es kommt zu einer Schlacht und Absalom stirbt. Und da David zu dieser Situation oder in diesem Kampf nicht dabei war, man wollte den König eigentlich schützen, dass er nicht umkommt, hielt er sich in der Zeit in Mahanaim auf. Und als dann Absalom getötet wird, muss ein Läufer die Botschaft dem König überbringen. Und da wird beschildert in 2. Samuel Buch Kapitel 18, dass Ahimas sagt zum Joab, der Heerführer war, lass mich laufen, lass mich diese Botschaft erzählen. Und Joab sagt zu ihm, du bist heute nicht der Mann, der eine gute Botschaft bringt. Und diejenigen unter euch, und ich meine, die meisten wahrscheinlich sind bibelkundig genug, ihr wisst, dann wird ein dunkelhäutiger Äthiopier geschickt, er soll laufen. Und Ahimas sagt, ich will trotzdem laufen und ist noch schneller als der andere. Die Entfernung, es ist nicht ganz genau festzustellen, aber von diesem Wald in Ephraim, die Strecke, die er hinter sich lässt, bis Mahanaim, ist etwas über 43,7 Kilometer. Also 1,5 Kilometer mehr als sonst die heute die Marathonläufer laufen. Also wahrscheinlich der erste dokumentierte und festgehaltene Mann, von dem wir lesen, ist nicht der Marathonläufer Pheidippides, der damals dieses Rennen hatte von Athen nach Sparta und später nach Marathon und der am Ende eigentlich die Botschaft ausrichtet und stirbt. Der erste Langstreckerläufer, zumindest der dokumentiert ist, ist in der Bibel vorzufinden im 2. Buch Samuel und das ist Ahimas. Aber mein Punkt ist, was ich sagen will, wenn damals ein Bude unterwegs war, er lief barfuß, keine Adidas, Nikes oder sonstige Schuhe, barfuß. In der Pause bin ich den Weg runtergegangen und ein paar Mädchen haben da barfuß liefen den Weg so runter und ich habe gesagt, wie ist es so? Sagen sie, ah, etwas heiß, Barfußfahrt, haben sie gesagt. Da sage ich, dann müsst ihr ins Wasser vielleicht noch irgendwo. Derjenige, der im Barfußfahrt irgendwo war, schon mal, dann weiß, wie schmerzhaft es sein kann, auf den Steinen mal zu laufen. Damals ein Fußbote, der unterwegs war, um eine Botschaft auszurichten, der war unterwegs durch das Feld, durch die Hügel, öfters mal durch den steinigen Boden. Die Füße, diesen Boden, waren aufgeplatzte Hornhautfüße. Fußboden, die Boden, schmutzige Füße, vielleicht blutend, mit Narben besät. Solche Füße heute anzuschauen, waren nicht gerade schöne Füße. Aber diese Füße haben den Dienst ausgerichtet, wofür der Mensch unterwegs war. Und heute richten wir es per Telefonanruf, WhatsApp oder Videoanruf, erledigen wir, eine wichtige Botschaft weiterzugeben. Was verkündigen denn diese schönen Füße? Weil schön macht es die Botschaft aus, die die Füße tragen. Jesaja 52, diesen Abschnitt, was wir vorhin gehört haben, in Vers 7, hat vier Dimensionen, wird beschildert. Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen und sagen, Gott ist König. Ich möchte in Kürze auf diese vier Dimensionen eingehen. Und die erste ist Frieden verkündigen. Oh, ich glaube, viele Menschen wünschen sich nichts anderes als Frieden. Menschen in der Ukraine, in Syrien und vielen anderen Ländern in der Welt, wo gerade Krieg herrscht, Sie wünschen sich Frieden in ihrem Land. Viele Menschen wünschen sich Frieden in ihren Familien. Wie viele Familien sind zerstritten, bekämpfen sich gegenseitig. Und manche Menschen sind mit sich selbst nicht versöhnt. Zu viele Dinge plagen sie. Sie sind im Krieg mit sich selber. Shalom, den Frieden wünschen sie sich. Shalom im Sinne von Wiederherstellung, ganzheitliche Harmonie unter den Menschen, mit sich selber und natürlich mit Schöpfer, Gott dem Vater. Paulus beschreibt eigentlich in Epheser Kapitel 6 die Waffenrüstung eines Christen. Und er sagt in Vers 15, die Christen sollen an den Beinen gestiefelt sein, also etwas auf den Füßen, an den Füßen haben, bereit sein einzutreten für das Evangelium des Friedens. Den Frieden zu verkündigen, nicht wie 19 Millionen Stiefel, die gerade in der Welt gestiefelt sind. Nämlich, das ist die Zahl der Soldaten in der gesamten Welt. Die sind gestiefelt, um zu kämpfen, um, wenn es Krieg ausbricht, Waffen in die Hand zu nehmen und ihr Land zu verteidigen oder etwas irgendwo einzumarschieren. Wir sollten als Christen gestiefelt sein, um das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ihr habt eine Visitenkarte erhalten und da befindet sich ein Stiefelabdruck. Ja? Das sind keine Kampfstiefel, sondern keine Soldatenstiefel, das sind Friedensstiefel. In 28 verschiedenen Sprachen ist ein Wort abgedruckt, Frieden, Friede. Das ist das Profil, das wir als Christen hinterlassen sollen. Wenn du deine Fußsohle anschaust, was wird da sichtbar? Welche Spuren hinterlässt du? Wenn du das anschaust, was sonst kein anderer sieht, wenn du in dein tiefstes des Herzens hineinschaust, was ist dort verborgen? Ist es Frieden oder Hass? Welches Profil hinterlässt du? Welche Marke trägst du? Einem Christen steht nur eine Marke gut. Wenn ein Christ vorbeigeht, dann hinterlässt er einen Fußabdruck. Frieden. Als Christen können wir nicht anders. Epheser 2, Vers 14 schreibt Paulus, denn er, nämlich Christus, ist unser Friede. Durch ihn sind wir mit dem Vater versöhnt und wir sollen diese Botschaft hinaustragen. Im Alten Testament, im Richter Kapitel 6, wird beschrieben, der Gideon, wie er berufen wird. Und anschließend nennt Gideon diesen Ort, Gott ist Friede. Yahweh Shalom. Gott ist Friede. Und das soll jeder Christ, egal wie du heißt, Peter, Hans, Martha oder sonst, dein Name, Zweitname sollte sein, Gottfried oder Gottfriede. Du sollst Frieden in die Welt hineintragen. Gottes Frieden, dort wo gezankt, gestritten und gekämpft wird. Die zweite Dimension der Botschaft ist gutes Predigen. Ja, wir haben eine gute Botschaft. Das bedeutet nicht, dass wir nur positive Sachen sagen und alles andere verschweigen. Nein, wenn einem Patienten der Arzt sagt, dass alles gut ist, obwohl der Patient todkrank ist, dann ist es nicht gut. Aber wenn der Arzt einem Patienten sagen kann, ja, sie sind schwer krank, aber es gibt eine Medizin, wir können sie von dieser Krankheit heilen. Möchten sie behandelt werden, dann in all dem Schmerz und all den Problemen ist es immer noch eine gute Nachricht. Die Visitenkarte, die ihr bekommen habt, enthält auf der Rückseite vom Shalom, Friede in Hebräisch, vier verschiedene Punkte. Diese vier Punkte ist kurz zusammengefasst die gute Botschaft. Und der erste Punkt, da ist ein Herz abgebildet. Diese Botschaft ist, Gott liebt dich. Ja, er hat dich schon immer geliebt. Egal, ob du dich geliebt gefühlt hast oder jetzt fühlst oder nicht. Egal, ob du viel oder wenig Liebe zu Hause erlebt hast oder erfahren hast. Gott liebt dich total. Gott liebt dich. Seine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Er hat dich ganz konkret geliebt, als Jesus Christus sich offenbart hat für dich. Dieser liebende Gott ist erfahrbar, ist real und er wünscht sich nichts mehr, als dass du persönlich auf diese Liebe erwiderst und dadurch auch Sinn in deinem Leben hast. Wenn man hier bei diesem ersten Punkt aufhören würde und sagen, ja, mehr soll der Mensch auch nicht wissen, das wäre lieblos. Ja, aber viele Menschen möchten auch da aufhören, weil der zweite Punkt, das da abgebildet ist, diejenigen, die ein bisschen was Verständnis von Mathe haben, wissen, das ist ein Zeichen für Trennung. Ja, ich lebe getrennt von Gott. Leider erfahren wir Menschen Gottes Liebe nicht, weil wir Gott ignorieren. Wir suchen überall nach Sinn und Erfüllung, nur nicht bei Gott. Wir misstrauen ihn und glauben nicht, dass er es gut mit uns meint. Und dieser Alleingang und die Taten, die daraus entstehen, nennt die Bibel Sünde. Zielverfehlung. Ziel, was Gott mit dir im Leben hatte, nämlich, dass du in seiner Gemeinschaft bist. Wenn du dich davon entfernst, das ist Sünde. Sünde verletzt und zerstört unsere Beziehungen zu Menschen und sie trennt uns von einem erfüllten Leben in Gottes Gegenwart. Und das führt uns auch zum dritten Punkt auf unserer Karte und auch zu der dritten Dimension in der Botschaft aus dem Propheten Jesaja. Und ich möchte kurz auf Jesaja nochmal eingehen. Das dritte, was hier steht, ist Heil verkündigen. Ohne Verständnis, dass wir verloren sind, brauchen wir keinen Heiland. Erst muss ich wissen, jawohl, ich bin verloren, ich brauche jemanden, der mich erlöst, der mich rettet. Aber derjenige, der weiß, dass er ein Sünder oder sie eine Sünderin ist, der fragt sich, was ist der Weg aus dieser Sackgasse? Und wir können und sollen dann diesen Menschen das Heil verkündigen. Und das ist das hebräische Wort, was hier verwendet wird eigentlich. Heil verkündigen, das ist eigentlich der Name von Jesus im Alten Testament. Jeshua. Gott rettet. Deswegen ist Jesus auch der Heiland. Er möchte nicht vorrangig deine körperlichen Schwächen heilen, sondern die Beziehung zum himmlischen Vater. Und damit wären wir auch beim dritten Punkt auf der Karte, das Kreuz. Jesus gab alles für dich. Jesus gab alles für mich. Unsere Sünde und unser Alleingang halten Gott nicht davon ab, uns zu lieben. Er ist so weit gegangen, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist und mit seinem Leben bezahlt hat. An meiner und an deiner Stelle nahm er das Kreuz als die letzte Konsequenz der Sünde auf sich. Jesus starb, aber er ist auch wieder auferstanden. Und damit bietet er uns die Möglichkeit, mit Gott in Frieden zu leben. Damit bietet er uns eine Möglichkeit, persönliche Beziehungen mit dem lebendigen Gott zu haben. Durch den Glauben an Jesus können wir Gottes Liebe täglich erfahren, unsere Lebensbestimmung entdecken und haben über den Tod hinaus das ewige Leben. Ja, und das ist die letzte Dimension auch, die in Jesaja 52, in Vers 7 geschildert wird. Gott ist König. Er ist nicht nur König. Manchmal scheint es so, ja, denken wir, gerade in dieser Welt, in dieser Situation, wo ist dieser Gott? Aber Malek Elohim, Gott ist König, er regiert. Ja, das können wir verkündigen und den anderen Menschen sagen. Und somit kommen wir zu unserer zweiten Frage. Woher weiß ich es, ob er oder sie es schon weiß? Die Frage nach dem Wissen. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wenn ich wissen will, ob eine Person etwas schon weiß oder nicht, was mache ich? Dann frage ich ihn oder sie. So einfach ist es, ja? Und damit wären wir auch beim letzten Punkt auf unserer Karte, bei der Fragezeichen, beim Fragenzeichen. Will ich mit Jesus leben? Gott hat alles getan um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Er ist uns 100 Schritte entgegengekommen. Er hat alles für dich getan. Und wir können mit Gott ins Gespräch kommen. Das nennen wir beten, mit Gott reden, ihn um Vergebung bitten und mit ihm neues Leben haben, ewiges Leben. Das Angebot stand gestern und das Angebot steht heute noch, wenn du es noch nicht gemacht hast in deinem Leben. Im Vertrauen auf Jesus kannst du neues Leben in ihm haben. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Mit diesen einfachen 4 Punkten, egal in welcher Sprache, kannst du das Evangelium erklären. Du kannst dazu Bibelverse zitieren und es belegen, aber in Kürze zusammengefasst, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Paulus zitiert den Propheten Joel, das haben wir vorhin gehört aus dem Römerbrief. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Aber das nimmt dich nicht aus der Verantwortung, nimmt uns alle nicht aus der Verantwortung, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Verse 14 und 15. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, an dem sie nicht, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Der deutsche Psychologe Hermann Ebbinghaus entdeckt, dass bereits nach 20 Minuten nur noch 60% von dem Gelernten abrufbar sind. Versucht zu überlegen, wie viel wisst ihr noch von der Predigt, wenn ihr nachher bei euren Autos seid. Nach 6 Tagen schrumpft das Wissen auf 23% und das Maximale, was man behalten kann nach einiger Zeit, sind nur noch 15%. Deswegen, das nennt man eine Vergessenskurve. Das heißt, wenn jemand das Evangelium gehört hat, bedeutet es noch nicht, dass er es weiß, dass er es verstanden hat. Wie lange haben wir, diejenigen, die Jesus Christus als persönlichen Heiland angenommen, es gehört und von Neuem gehört und von Neuem wurde es uns erklärt, bis wir es gesagt, bis wir sagen, jetzt ist der Groschen gefallen. Eine Frau, die einen Glaubenskurs durchgemacht hat, beim zweiten Mal sagt sie, jetzt ist es von hier heruntergerutscht. Das nennt man eigentlich in der Wissenschaft, macht einen Unterschied zwischen Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Das eine ist gehört zu haben, das andere ist verstanden zu haben. Etwas gehört zu haben, heißt noch nicht verstanden zu haben. Darum schreibt auch Paulus im Römerbrief, ja, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Manche haben es nicht verstanden und manche sind ungehorsam. Deswegen auch das Wort vom Jesaja Kapitel 53, was auch schon gestern zitiert wurde. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Interessant, dass Paulus hier Jesaja 53 anspricht. Übrigens, Jesaja ist das einzige Buch im Alten Testament, das im Neuen Testament am meisten zitiert wurde. Das Kapitel, was eigentlich der Prophet Jesaja hier deutlich darlegt, den leidenden Gottesknecht, also Jesus Christus, schildert ihn, dass er für unsere Sünden, für unsere Missetat und für unsere Schuld das alles auf sich genommen hat und hat gelitten. Wozu? Jesaja 53, Vers 5, auf dass wir Frieden hätten, auf dass wir Shalom hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und diese Botschaft muss in die Welt hinausgetragen werden. Das müssen die Menschen hören und das sollen sie auch wissen. Deswegen Jesaja 52, der letzte Vers, den ich gelesen habe, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Gottes Plan, dass alle Menschen hören, nicht nur das Volk Israel, war schon verankert im Alten Testament. Alle Welt soll das hören und erfahren. Was tun wir aber, damit möglichst jeder es hört und versteht und es weiß? Joshua Project ist eine Internetseite, wo man versucht zu erfassen in der ganzen Welt, wo wurde das Evangelium weitergesagt. Und im April dieses Jahres wurde das aktualisiert. Es heißt, von den 7.382 identifizierten Sprachen der Welt haben nur 10% die komplette Bibel in ihrer Muttersprache. Nur 10%. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wie privilegiert sind wir, nicht nur in einem wohlhabenden Land zu leben, sondern vielmehr auch so viele Bibelübersetzungen zu haben. Viele sehen es als Nachteil. Ich sehe es als Reichtum. Aber dafür müssen wir uns auch vor Gott verantworten. Ja, schon vor Luther gab es verschiedene Übersetzungen und seit Luther wurden verschiedene Übersetzungen angefertigt. Dabei werden die Revisionen nicht berücksichtigt. Ja? Luther-Übersetzung wird als eine Übersetzung gerechnet. Zurzeit sind es im Umlauf etwa 20 verschiedene Übersetzungen in deutscher Sprache. Es gibt Nationen, es gibt Völker, es gibt Sprachen, die haben die Bibel nicht in ihrer Muttersprache, was wir für ein Vorrecht haben. In den letzten paar Jahren wurden erneut weitere 46 Sprachen übersetzt. 42,5% von den Volksgruppen der gesamten Welt wurden mit dem Evangelium noch nicht erreicht. Und die meisten von denen befinden sich in den besagten 10-40 Fenster. Also die Länder liegen zwischen 10. und 40. Grad in der nördlichen Hemisphäre. Da gibt es 6.200 unerreichte Volksgruppen. Also jede fünfte von sechs unerreichten Volksgruppen liegt in diesem Fenster. Also Zentralamerika, Nordafrika und asiatischer Bereich. Und dann auf der persönlichen Ebene, ganz auf der persönlichen Ebene, 26% der Weltbevölkerung hat noch keine Möglichkeit gehabt, das Evangelium zu hören. Jeder soll es wissen, liebe Brüder und Schwestern, jeder. Jeder Vierte hat noch nie was von Jesus gehört, hat nicht gehört, dass Jesus Christus der Retter der Welt ist und dass er für seine Sünden für alles bezahlt hat. Mehr als 2 Milliarden Menschen haben noch nie etwas von Jesus gehört. Und somit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Die letzte Frage ist, die Thema heißt ja, jeder soll es wissen, wie erreichen wir denn jeden? Also da ist die Frage nicht nur nach der Methode. Eine Frau lag im Krankenhaus. Sie wurde mit Krebs diagnostiziert und lag im Sterben. Doch weder die Ärzte noch die Verwandten sagten der Frau, was mit ihr los sei. Eines Tages Patienten bemerkt, dass etwas nicht stimmt und fragt dann das Pflegepersonal, werde ich sterben? Was wäre die richtige Antwort auf diese Frage? Denkt an diese 4 Punkte, die ich vorher erläutert habe. Den zweiten Punkt können wir nicht überspringen. Der gehört dazu. Ja? Ohne Christus, landen die Menschen in der Hölle, auf ewig verloren. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wir Christen haben etwas den Schrecken vor der Hölle verloren. Oder sind die Menschen um uns herum egal? Ich bin gerettet, was soll's? Aber das ist ja lieblos. Manchmal habe ich das Gefühl, dass viele Christen immer noch nicht wahrgenommen haben, dass wir nicht auf einer Kreuzfahrt auf MSC haben, wo all inklusiv ist. Nein, wir sind nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern vielmehr, wir sind auf einem sinkenden Schiff wie Titanic. Die Frage ist nicht ob, sondern die Frage ist, wann dieses Schiff sinken wird. Was meine ich damit? Mir geht es darum hier, liebe Brüder und Schwestern, nicht darum, um eine Endzeitstimmung zu verbreiten. Es ist auch kein Aufruf zu asketischem Leben. Jesus hatte nur 3 Jahre gelebt mit seinen Jüngern. Er wusste, ich habe 3 Jahre, um Nachfolger vorzubereiten. Und trotzdem, in dieser Zeit hat er sich Zeit genommen, um Einladungen anzunehmen, um bei den Menschen zum Essen einzukehren, um auf Hochzeiten dabei zu sein. Ist das möglich? Ja, es ist möglich, weil er immer die Perspektive der Ewigkeit vor sich hatte. Indem er Menschen begegnete, bot er die Gelegenheit, entweder sie in ihrem Denken zu hinterfragen oder in eine Situation zu helfen. mitten unter den Menschen, aber immer wieder auffallend anders. So sollen wir auch wir als Christen leben. Lebensbejahend, aber lebensfroh. Kulturliebend und wo es notwendig ist, auch kulturverändernd. Das bedeutet, Licht und Salz in der Welt zu sein. Immer alltagsrelevant, das sollten wir sein, weil das Jesus Christus auch war. Auf der Hochzeit zu Kana hat Jesus nicht gesagt, als ihm gesagt wurde, die haben kein Wein mehr. Ach, wisst ihr, in der Ewigkeit wird es doch keine, da werden wir genug zum... Nein, er wusste, da ist eine Not, ich muss da mithelfen. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, ist es eine gute Möglichkeit, die beste Botschaft der Welt den Menschen zu sagen, wo Menschen keine Hoffnung haben, wo Menschen Angst haben. Natürlich muss ich selber den Glauben auch haben und in der Hoffnung erfüllt sein. Wenn ich selber ganz verzweifelt bin, verängstigt bin, weiß nicht, was passiert in der Welt und sage, Mensch, wo geht es hin, das Ganze, dann kannst du auch kein Hoffnungsträger sein. Vielleicht beschäftigen wir uns auch zu stark mit uns selber. Zu stark besorgt damit, einen Eindruck zu hinterlassen. Eindruck bei unseren Kollegen, bei unseren Mitschülern oder Mitstudenten. Und oft auch zu sehr damit beschäftigt, einen Eindruck in der Gemeinde zu hinterlassen. Und mir ist es bewusst, als siebter Prediger hier, man sagt, ah ja, der war so. Man versucht da auch irgendwie zu vergleichen. Nein, wir sollten nicht damit beschäftigt sein, Eindruck zu hinterlassen, sondern einen Abdruck zu hinterlassen. Dass Menschen merken, wir sind Friedensboten, wir sind Hoffnungsträger. Das soll uns beschäftigen. Im Jahr 2003 gründete der Schweizer Vordenker Mathis Wackernagel eine Organisation namens Global Footprint Network. Was ist das? Er beschäftigt sich mit dem ökologischen Fußabdruck. Also es ist ein komplexer Indikator der Nachhaltigkeit. Da wird beschrieben eigentlich, wie wir da leben, wie können wir nachhaltig leben, wie werden die Ressourcen, natürliche Ressourcen genutzt. Und umweltbewusste Menschen und Organisationen machen sich ernsthafter Gedanken, welchen ökologischen Fußabdruck sie hinterlassen. Wie viele Gedanken machen wir uns als Christen über unseren Fußabdruck? Denkt an diese Karte, die Visitenkarte, die ihr in der Hand habt. Mein Appell heute Nachmittag und wenn ihr nach Hause geht, dass wir als Christen mehr als anderes besorgt sein sollten, nicht über Global Footprint, sondern vielmehr nicht ökologischer Fußabdruck soll uns beschäftigen, sondern vielmehr über Gospel Footprint, über den Fußabdruck des Evangeliums, dass noch viele Menschen das hören und erfahren. Warum? Warum ist es wichtiger als das andere? Die Erde wird vergehen. Das Ende hier auf der Erde ist vergänglich. Beim Gospel Footprint, beim Fußabdruck des Evangeliums, geht es um das ewige Leben. Welchen Fußabdruck hinterlässt du? Gott, der Vater, gab alles für dich, gab alles für uns. Er gab für uns seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass die Jahreslosung sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Frag mich, warum sind unsere Kirchen manchmal so unattraktiv und so nicht einladend? Und warum sind wir als Christen manchmal nicht einladend? Jesus lädt jeden ein. Jesus sagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat jeden aufgenommen. Er hat den Nikodemus zu dem eingegangen und er ging zum Zöllner Zachäus hin. Er hat sich von einer Prostituierte die Füße mit den Tränen waschen lassen und hat einen Aussätzigen berührt. Er hatte keine Berührungsängste und hatte keine Angst, die gesellschaftlichen Tabus zu brechen. Warum? Weil er jeden Einzelnen lieb hatte und bis heute noch jeden Einzelnen liebt. Und jeder Mensch, der von Jesus Christus nicht hört und stirbt, tut ihm weh. Warum reicht unsere Liebe nicht mal für unsere Glaubensgeschwister aus, geschweige denn für andere? Eine Visitenkarte mit Shalom Friedenskarte. Füße, die den Frieden verkündigen. Legt diese Visitenkarte in euer Portemonnaie hinein und denkt darüber nach, wie weise ich mich aus? Was erkennen andere Menschen, wenn sie mich sehen? Bin ich ein einladendes Zeugnis für Christus? Das soll uns beschäftigen und bewegen. Wenn es möglich ist, nimm zweite Karte mit, leg draußen aus. Kannst eine andere Person anhand von diesen vier Punkten das Evangelium erklären und vielleicht auch diese Karte schenken. Vergesst nicht, die effektivste Methode ist immer noch nicht Großevangelisationen, sondern persönliche 1:1 Einladung zu Christus. Der nigerianische Pastor Onator Azuka hat geschrieben, die persönliche Evangelisation ist nachweislich die wirksamste Methode der Evangelisation. So wie Petrus durch persönliche Evangelisation zu Jesus gebracht wurde, gibt es da draußen Menschen, die Jesus Christus brauchen. Und sie warten verzweifelt darauf, dass du ihnen das Evangelium bringst. Es ist an der Zeit, so Azuka, Jesus in die sterbende Welt zu bringen, um sie zu retten. Wenn du heute Abend nach Hause kommst und deine Schuhe auszieht, vielleicht auch deine Socken, dann kannst du dich fragen, wem kann ich in dieser Woche von Jesus Christus erzählen, damit meine Füße noch etwas schöner werden? Füße, die die beste Botschaft zu anderen Menschen bringen. Beginne damit, dass du für eine Person namentlich betest und Gott um eine Gelegenheit bittest. Vielleicht ganz konkret, vielleicht schon diese Woche. Liebe Geschwister, es gibt nichts Schöneres, als Menschen von Jesus Christus zu erzählen und Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Wenn ein Sünder Buße tut, dann freut sich unser Herr Jesus Christus und der Himmel mit ihm jubelt. Deswegen bezeuge Christus, predige Christus. Und so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Amen.